Kleidung und Haushaltstextilien aus Baumwolle sind aus unserer Lebenswelt nicht wegzudenken. Mit Konstanze Derham vom Verlag Texte und Textilien spreche ich in dieser Folge vorwiegend darüber, wie sich die globale Baumwollproduktion und der Baumwollhandel in den letzten 300 Jahren unter Einsatz sämtlicher profitmaximierender Schweinereien entwickelt haben.
Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Textilportal-Podcast. Heute haben wir wieder eine Faserfolge, also eine Folge in unserer Reihe über textile Fasern, allerdings dieses Mal eine Faser, die nicht bei uns lokal in Europa wächst, aber die so omnipräsent, also so universal verfügbar ist, dass man sie eigentlich nicht außer Acht lassen kann. Und zwar geht es heute um die Baumwolle. Und zu diesem Thema habe ich auch heute wieder Konstanze Derham zu Gast. Hallo Konstanze.
Hallo.
Ja, also Baumwolle ist ja tatsächlich, wenn man sich die Bekleidung anschaut, ist, glaube ich, neben Polyester Baumwolle das, was am meisten wirklich zum Einsatz kommt in der Bekleidungsindustrie.
Genau, also Polyester ist, glaube ich, in den 90er Jahren an Baumwolle vorbeigezogen, was die Mengen betrifft in der Bekleidung. Aber ansonsten ist, ist Baumwolle immer noch an zweiter Stelle. Und im Grunde ist 75% der Naturfaserproduktion auf der Welt ist Baumwolle.
Voll der Wahnsinn. Und ich meine, angebaut wird ja Baumwolle vorwiegend, da muss es ja warm sein, wo das angebaut wird, ne? Bei uns wächst die ja nicht.
Ja, in den Tropen und Subtropen, also die wächst relativ lange. Es muss genügend Feuchtigkeit geben, deswegen auch meistens mit Bewässerung. Aber andererseits muss es dann bei der Ernte trocken sein, damit die Kapseln an den Sträuchern aufspringen. Also das sind schon besondere klimatische Bedingungen,
die es da braucht. Ja, und Baumwollproduktion ist mir zum Begriff in Indien vorwiegend, ja, wo dann auch, da gibt es irgendwie krasse Geschichten mit Saatgut, das dann ausgeteilt wird und die sich nicht vermehrt und irgendwie, also boah, über Baumwollproduktion habe ich in den letzten Jahren so viele schreckliche Dinge gehört.
Ja.
Und USA. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Zentren, oder? Indien und USA.
Ja, also heute auch noch China und Brasilien. In Europa tatsächlich Griechenland auch, Türkei.
Ah, Türkei, ja.
Ja, Russland, also beziehungsweise in der Sowjetunion dann die südlicheren Republiken, bisschen auch in Afrika. Ägyptische Baumwolle ist ja auch so ein Begriff zum Beispiel. Aber da kommen wir zu den Sorten, kommen wir vielleicht dann ja noch.
Ja, sehr gerne. Ja, ägyptische langstapelige Baumwolle heißt es dann immer, die eine besonders hohe Qualität hat und die sehr begehrt ist oder beliebt.
Ja, genau. Vielleicht können wir mal kurz was zur Pflanze oder zur Faser an sich sagen.
Also ja, sehr
gern. Diese Baumwollsträucher, da gibt es im Grunde so ein paar große Untersorten. Da muss ich eben mal einmal kurz gucken. Also es gibt so eine amerikanische Art, eine asiatische Art und eine afrikanische. Das Interessante historisch ist ja auch, dass die Baumwolle wohl wirklich unabhängig voneinander in Asien, in Afrika und in Amerika, Nord- und Süd- und Mittelamerika angebaut wurde schon. Also bevor diese ganze industrielle Produktion einsetzte und das Saatgut halt dann auch weltweit verteilt wurde, gab es überall vor Tausenden von Jahren schon lokalen Baumwollanbau mit Sorten oder Arten, die dann praktisch für den Kontinent typisch waren. Und daraus sind dann eben später auch Sorten gezüchtet worden mit besonders langen Fasern und mit besonders vielen Fasern, die in diesen Samenkapseln sind. Und eben auch jetzt ist das neueste Jahr, dass man gentechnisch veränderte Baumwollpflanzen hat, wo so ein Bodenbakterium eingebaut wurde, sodass bestimmte Baumwollrüsselkäfer und Baumwollspinner, die sonst diese Pflanzen befallen, dann quasi vergiftet werden, wenn sie das anbohren, weil das Substanzen von diesem Bakterium in der Pflanze sind.
Aha.
Und das ist auch eine sehr krasse Entwicklung.
Oh ja, weil ich denke mal, dass es wie bei allen Monokulturen, wenn man sich so riesengroße Baumwollfelder vorstellt, dass es wie bei allen Monokulturen einfach ganz arg Schädlingsproblematik gibt.
Ja.
Ja.
Ja, Baumwolle ist ziemlich anfällig, also nicht nur für Insekten, auch für Pilze und bakterielle Krankheiten. Da ist also wirklich viel, normalerweise viel Chemie nötig im konventionellen Anbau.
Mhm. Also Insektenschutzmittel und sonstige Fungizide, ja. Pestizide, was weiß ich was.
Ja, genau.
Mhm.
Genau, ich habe das hier nochmal auch aufgeschlüsselt, also die Sorte Barbadense oder Sea Island Cotton, das ist eigentlich die hochwertigste Baumwolle, die hat besonders lange Fasern, die sind über 3 Zentimeter lang, das ist ungefähr 8% der weltweiten Produktion und das sind dann eben so diese Sorten wie ägyptische Baumwolle, Marco-Baumwolle, da ist dann ja immer die Marco-Satin-Bettwäsche draus. Das war immer, weiß ich noch, in Versandhauskatalogen früher immer so ein Schlagwort, Bettwäsche aus Marco-Satin. Und man kann sich ja fragen, was ist Marco? Und das ist einfach die Baumwollsorte.
Verstehe.
Mit besonders langen Fasern, ganz hochwertig.
Ja.
Und weich. Und auch die Pima-Baumwolle ist so eine Sorte, die kommt vor allem aus Peru.
Yeah.
Während dieses Sea Island Cotton heißt eigentlich so, weil das zuerst auf den karibischen Inseln und so Inseln, die Nordamerika vorgelagert sind, so in Georgia angebaut wurde, da ist das Klima genau richtig für diese Sorten. Und die häufigste Baumwollsorte ist aber die sogenannte Hochlandbaumwolle oder Upland Cotton. Das war auch das, was in den Südstaaten der USA angebaut wurde, dann also im Landesinneren. Das ist so eine mittlere Qualität, da sind die Fasern so ungefähr 2,5 bis 3 Zentimeter lang. Das ist 90% der weltweiten Baumwollernte im Moment. Und dann gibt es noch zwei Sorten, also Gossypium arboreum und Herbaceum. Da ist die Faser unter 2,5 Zentimeter, das ist auch relativ grob, das sind 2%.
Ganz spannend finde ich ja, wenn du sagst, die haben besonders lange Fasern, 3 Zentimeter.
Ne? Ja, super lang.
Ja, wenn man jetzt schon
ein paar
unserer Folgen gehört hat, von wegen Leinen oder Hanf, ja, oder auch sogar die Brennnessel, dann gibt's andere Faserpflanzen, wo halt mehr die Bastfaser, also wo so eine Bastfaser verwendet wird, die sehr viel länger sind und von daher auch grundsätzlich, wenn man das gut verarbeiten kann, auch robuster und so weiter. Also eigentlich ist ja die Baumwollfaser im Vergleich jetzt extrem kurz mit ihren 2,5, 3 Zentimetern.
Genau, auch im Vergleich zu Wolle. Und es war tatsächlich technologisch auch gar nicht so einfach, diese Verspinntechniken zu entwickeln. Also die müssen auch speziell auf Baumwolle abgestimmt sein. Deswegen gibt es in vielen deutschen Städten auch noch spezielle Baumwollspinnereien. Also Gebäude, die früher Baumwollspinnereien waren oder Straßen, die irgendwie an der Baumwollspinnerei hießen. Heißen, weil das einfach eine andere Technik oder andere Maschinen dafür nötig waren. Mhm. Und das Interessante ist eigentlich, dass in Indien diese ganze Technologie schon vorhanden war, bevor das in Europa dann praktisch auch zum Teil nochmal parallel neu erfunden wurde oder man nach Indien gefahren ist, um sich da auch Ideen zu holen, wie man das mechanisch verarbeitet. Also in Indien konnten schon sehr lange, sehr feine und stabile Stoffe aus Baumwolle hergestellt werden, die dann auch importiert wurden, also die ja auch schon im Mittelalter bis nach Europa gelangt sind.
Oh ja.
Und Europa hatte da so einen technologischen Rückstand im Grunde lange Zeit.
Ja, dazu kann ich jetzt doch eine Geschichte beitragen.
Ja.
Nämlich, ich habe ja dieses Buch zumindest mal angefangen zu lesen. Es gibt so einen Sammelband, der heißt Cotton in Context. Also Baumwolle im Kontext. Und da geht es um die Herstellung, die Vermarktung und auch den Konsum von Textilien in der deutschsprachigen Welt von 1500 bis 1900. Und in diesem Buch geht es vor allem auch darum, in manchen dieser wissenschaftlichen Artikel, wie es so einen Trend gab, nämlich im 16., späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, einen Trend gab von den schweren Wollstoffen, so gewebte Wollstoffe, einfach sehr schwere, auch Brokate und so weiter, hin zu leichteren Stoffen. Und da war dann der Import von Stoffen eben aus Indien, hat damals begonnen oder hat sich damals, da war die, ist die Nachfrage dann gestiegen und auch der Handel von solchen Stoffen eben aus Indien. Und zuerst waren es die Stoffe und später dann eben die Fasern. Aber das hat eben begonnen auch mit einem Wandel quasi in der Mode damals und dem Trend hin zu leichteren Stoffen, die dann auch bedruckt werden konnten und so weiter. Mhm. Ich bin, wie gesagt, leider noch nicht so weit mit dem Buch, wie ich gerne sein könnte. Und es wird von daher auch diese Folge heute nicht die letzte historische Folge zur Baumwolle sein. Weil es gibt auch noch einen Artikel da drinnen, wo es so um den Technologietransfer geht. Genau das, was du jetzt gesagt hast. Ja, es war gar nicht das Wissen da, wie soll ich denn das jetzt verarbeiten oder wie wird das bedruckt und so weiter. Also es ist ganz viel, war da auch ganz viel Technologie und Wissenstransfer dann. Aber eben schon im 16. und 17. Jahrhundert. Und was mich so fasziniert oder auch beschäftigt ist, wie kann das sein, dass die Baumwolle sich so durchgesetzt hat, dass Baumwolle so viele andere Faserpflanzen verdrängt hat, die bei uns heimisch waren, und dass sie so weltweit so diese Marktführerposition bekommen hat, und das nämlich auch schon sehr früh. Das ist eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich komplex, aber ein Faktor ist meiner Meinung nach, dass es eben schon sehr früh stattgefunden hat, dass Baumwolle im industriellen Maßstab angebaut wurde und das eben mit der Kolonisierung Nordamerikas zusammenhängt. Ich habe da von Sven Beckert ein Buch gelesen, Empire of Cotton. Das gibt es auch auf Deutsch, glaube ich, wo er im Grunde die Entstehung des modernen Kapitalismus mit dieser mit dem Baumwollhandel parallelisiert und diesen Baumwollhandel, der ja von vornherein über Kontinente hinweg stattfinden musste, weil das eben einfach in Europa nicht so richtig wächst. Also in Spanien hat es auch mal ein bisschen Baumwollanbau gegeben und wie gesagt Griechenland, aber es sind meistens sehr große Distanzen, die da überbrückt werden müssen, und dass das dazu geführt hat, also erstens, dass eben das, was man vom modernen Kapitalismus kennt, dass man eben Kredite gibt, dass man auf Vertrauensbasis handeln kann, dass man gemeinsame gesetzliche Regelungen hat, damit solche Geschäfte auch funktionieren über diese langen Strecken und ja auch zeitlichen Distanzen zum Teil. Also dass das dadurch entstanden ist, dass aber eben auch diese Tatsache, dass halt in Nordamerika dieses Land kolonialisiert wurde, also dass es da immer mehr Land von den Ureinwohnern erbeutet wurde, was dann von Einwanderern bearbeitet wurde, und dass es deswegen möglich war, in großem Stil riesige landwirtschaftliche Farmen aufzumachen, wo man eben in Monokultur Baumwolle angebaut hat mit Sklavenarbeit, die das extrem billig gemacht hat, dass das einfach der Grund ist, dass diese Faser extrem billig produziert werden konnte.
Ja.
Und ja auch positive Eigenschaften hatte. Also wie du sagtest, die Mode hat das verlangt. Im 19. Jahrhundert hat die Mode auch Baumwollstoffe verlangt, und zwar auch in riesigen Mengen, weil diese Kleider ja auch unglaublich viel Material verschlungen haben. Das war ja diese Mode mit diesen mehr oder weniger großen Krinolinenröcken, die so ganz viel Stoff verlangt haben, riesige Ärmel.
Ja.
Also das war einfach ein unglaublicher Materialbedarf. Und der war, also das Bedürfnis, dass man eine günstige Faser hat, die sich gut färben lässt, die sich, wenn man die Technologie dann hatte, im 18. Jahrhundert auch gut verarbeiten lässt, mit relativ wenig Ausschuss, mit relativ wenig Verarbeitungsschritten, und die man eben aus einer Kolonie günstig bekommen kann, dass das so ein Faktor ist, weswegen sich das so verbreitet hat.
Yeah.
Während andere Fasern ja vielfach auch so als Nebenerwerb oder eben in kleineren Einheiten in den Haushalten angebaut und versponnen wurden, wie beim Leinen zum Beispiel. Also da gab es dann natürlich auch Anbau im größeren Stil, aber das war alles so im Vergleich doch kleinteilig. Und in Nordamerika waren das einfach riesige Betriebe, die riesige Mengen liefern konnten.
Oh ja. Dazu fallen mir jetzt zwei Dinge ein, die ich gelesen habe. Das eine ist, aus diesem Buch Cotton in Context kommt die Idee oder nicht die Idee, sondern die Information, dass irgendwann dann, ich glaube, es war im 18. Jahrhundert, die Importwege von Baumwolle sich dann geändert haben, dass eben Baumwolle weniger vorher aus Indien bezogen wurde und aus Indien importiert, jetzt in die deutschsprachige Welt, es geht eben da um Deutschland, Österreich, Schweiz, und dann aber dieser Wechsel war und dass dann Baumwolle aus den USA importiert wurde.
Genau, und da hat die, ist die richtig durchgestartet.
Ja, ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe ursprünglich Ethnologie studiert, Kultur- und Sozialanthropologie, und da gibt es so ein ganz wichtiges, grundlegendes Werk, das heißt Europe and the People Without History, also Europa und die Welt und die Völker ohne Geschichte von Eric Wolff, der auch kapitalistische Marktwirtschaft durchleuchtet. Und da gibt es dieses berühmte, also berühmt in der Szene berühmte Handelsdreieck. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das ist ja damals alles mit Schiffen transportiert worden von Handelsgesellschaften, und die haben auf jedem ihrer Wege Profit gemacht. Das heißt, es wurde Baumwolle von den USA, von Amerika nach Europa, nach England verschifft. Dann in England wurden Stoffe draus gemacht. Die Stoffe wurden von England nach Afrika verschifft und verkauft. Und bei der dritten Fahrt hat man dann von Afrika Sklaven wieder nach Amerika mitgenommen. Und so war quasi Baumwolle von Amerika nach England, Tuch von England nach Afrika und Sklaven von Afrika nach Amerika. Und auf jeder Fahrt haben sie Profit gemacht.
Ja, genau, weil so ein Schiff ja nicht leer fährt.
Ja.
Ja.
Und
ein bisschen später war das dann so zweiseitig, weil zum Beispiel aus Liverpool und Bremen eben Auswanderer in die USA gebracht wurden und zurück dann halt die Baumwolle. Also als dieser Sklavenhandel mit Afrika verboten wurde.
Ja, ja. Aber im Grunde, ich kriege immer Gänsehaut. Also mir wird irgendwie ganz anders, wenn ich dran denke, wie brutal das eigentlich ist, wie brutal das System damals war, ja, wo es um Profitmaximierung geht. Und
ja, aber ich finde es vor allem sehr krass, sich zu überlegen, dass eigentlich dieses System sich seit 250 Jahren oder länger sich nicht geändert hat, weil es ist ja immer noch brutal. Es ist halt jetzt brutal für Menschen, die mehr in Bangladesch oder so leben, die eben für unseren Kleidungskonsum arbeiten. Aber es ist sehr krass, sich zu eben überlegen, dass das eben schon vor 200 Jahren so war, dass eben dieser modische Kleidungskonsum in Europa, der eben diese Baumwollstoffe in großen Mengen verlangt hat, dass der nur möglich war, weil es die Sklavenarbeit gab in Nordamerika. Ja. Sonst wäre das einfach nicht leistbar gewesen. Es gab dann ja sozusagen nach 1865 auch tatsächlich, also in den 1860er Jahren, während der Krieg in Nordamerika, also der Sezessionskrieg war, gab es einen ganz großen Knick in den Baumwollernten dort. Natürlich. Und dann hat man sehr in Europa sehr, sehr hastig versucht, Indien anzuzapfen und da die Strukturen zu ändern. Da gab es zwar auch viel Baumwollanbau und auch Export, aber irgendwie waren die Strukturen kleinteiliger. Also viele Landwirte haben dann praktisch zusätzlich zu dem Nahrungsanbau eben noch ein bisschen Baumwolle gehabt, die sie dann verkauft haben. Und das war nie so im großen Stil. Und man hat dann versucht, also vor allem die Briten haben dann in ihrer Kolonie versucht, die Leute davon zu überzeugen, nur Baumwolle anzubauen für den Markt, um halt diese Nachfrage einfach von woanders zu, also diese Baumwollfasern von woanders zu bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute da in so eine Schuldenfalle geraten sind. Das ist in Empire of Cotton auch wirklich sehr interessant. Das war mir auch gar nicht bekannt. Das lief dann so, wenn man praktisch keine Nahrungsmittel mehr für sich anbaut, muss man die Nahrung ja kaufen. Das heißt, man braucht Geld und man braucht auch erstmal Geld, um das Saatgut für Baumwolle zu kaufen. Das heißt, man braucht einen Kredit, weil die Ernte lässt ja dann erstmal auf sich warten. Da muss man ja erstmal Monate die Baumwolle pflegen, bis man dann wieder was hat, was man verkaufen kann. Und da ist es dann ganz schnell so gekommen, dass es dann eben so Kreditvermittler gab, die dieses Saatgut und eben auch die Nahrung für diesen Zeit, wo man kein Geld durch den Verkauf hatte, vorfinanziert haben. Und dann also praktisch sozusagen ganz kapitalistisch so eine Wette auf die zukünftige Baumwollernte abgegeben haben. Und wenn dann die Baumwollernte halt nicht so gut ausgefallen ist, dann hat man halt alles auf eine Karte gesetzt und konnte seinen Kredit womöglich nicht zurückzahlen und geriet dann in die Verschuldung. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute ihr Land verloren haben zum Teil, dass sie dann als Lohnarbeiter in größeren landwirtschaftlichen Einheiten arbeiten mussten oder halt in den Fabriken, die dann teilweise dort auch dann Garn gesponnen haben und dass sie dann so eine proletarische Kaste geworden sind, die eben keinen Landbesitz mehr hatte, die von Krediten abhängig war, die verschuldet war. Und das ist in vielen Teilen der Welt so passiert. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr krass, sich zu überlegen, dass diese Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass wir eben auch so eine entrechtete Gruppe von Lohnarbeitern haben, die sich für unseren Kleiderkonsum in den Fabriken in Südostasien aufreibt, dass das im Grunde schon vor 200 Jahren angefangen hat mit dieser Entwicklung.
Dass es sich jetzt nur verlagert hat und
ja, es hat sich örtlich immer ein bisschen verlagert. Also es gab immer verschiedene Zentren der Produktion. In den 1860er, 70er Jahren ist dann Brasilien da auch voll eingestiegen und Mexiko. Das waren dann damals auch ganz große Produzenten. Und in Ägypten gab es staatliche Programme, um den Baumwollanbau zu fördern. Russland war dann da auch interessiert. Also der Sezessionskrieg hat dazu geführt, dass in anderen Weltgegenden eben die Produktion dann hochgefahren wurde. Und tatsächlich ist der Baumwollpreis dann auch wieder gesunken im ganzen 19. Jahrhundert, was natürlich auch dazu geführt hat, dass sich Bauern, die sich voll auf Baumwolle konzentriert haben, sich tendenziell verschuldet haben, weil sie eben jedes Jahr weniger für ihre Produkte bekommen haben.
Ja, und das setzt sich ja, soweit ich weiß, auch fort, ne, dass in Indien Baumwollbauern, also oder Bauern, die Baumwolle anbauen, die kriegen halt das Saatgut. Das ist aber genetisch modifiziertes Saatgut, das sich auch gar nicht selbst wieder versamen kann. Das heißt, die müssen jedes Jahr wieder das kaufen. Sie müssen diese ganzen Pestizide kaufen.
Genau darauf abgestimmt sind.
Sie arbeiten zu einem großen Teil ohne jeglichen Arbeitsschutz, keine Masken, wenn sie das ausbringen und so weiter. Und, und dann gab es oder gibt es auch immer noch einfach eine sehr hohe Selbstmordrate unter diesen Baumwollbauern, weil sie genau in diesen Verschuldungskreislauf reinkommen, diese Spirale, und irgendwann geht es dann nicht mehr.
Ja, und heute haben wir harten Tobak seit 1860 muss man, oder seit 1861 läuft das so, muss man sich auch mal vorstellen.
Und dann gibt es ja zwar Bio-Baumwollanbau, aber einerseits muss man sagen, dass der Bio-Baumwollanbau nie diesen ganzen Wahnsinnsbedarf von dieser Fast Fashion decken kann und dass ja auch immer noch mehr Bio-Baumwolle verkauft wird, als tatsächlich angebaut wird.
Ja. Es gibt regelmäßig Skandale, dass da bei der Zertifizierung betrogen wird. Und man muss auch sagen, also Bio-Baumwolle heißt in erster Linie ja, dass kein Kunstdünger und keine Pestizide und so weiter ausgebracht werden. Der Wasserbedarf ist bei Bio-Baumwolle aber genauso wie bei konventioneller Baumwolle. Das ist nun mal so, die Pflanze braucht ziemlich viel Wasser. Und da der Ertrag bei Bio-Baumwolle geringer ist im Allgemeinen, kann es sogar sein, dass Bio-Baumwolle übers Ganze gerechnet mehr Wasser braucht, weil man halt nicht so viel Ertrag auf der Fläche hat wie bei konventioneller Baumwolle. Also die Bio-Baumwolle rettet uns wahrscheinlich nicht.
Nein,
auch wenn es gut ist. Aber es ist keine wirkliche Lösung, wenn wir nicht unseren Verbrauch ganz stark senken.
Genau. Es ist nämlich so lange keine Lösung, wie, ich weiß nicht, x Kollektionen im Jahr rauskommen müssen, wo man dann ununterbrochen sich ständig was Neues kaufen muss. Solange wir diesen Kreislauf nicht durchbrechen. Ja, aber dann gibt's wieder die Gegenstimmen, die sagen, die armen Leute dort im Süden, wenn wir ihnen keine Arbeit geben in diesen textilproduzierenden Betrieben, dann haben die ja nichts zu essen. Okay, also ich als Ethnologin sage euch, dann machen wir lieber Mikrokredite für solche Leute im Süden, damit sich die eine eigene Existenz aufbauen können, damit sie nicht abhängig sind auch von Aufträgen aus dem Westen oder von großen Firmen. Ja, weil was man gesehen hat, gerade auch während der Corona-Pandemie, gerade zu Beginn, wo das alles runtergefahren werden musste, da wurden von heute auf morgen plötzlich Aufträge storniert von großen Firmen, ja, wo die Leute dann plötzlich auf der Straße standen, gar nichts zu essen hatten. Und diese Abhängigkeit, nämlich in beide Richtungen, ja, unsere Abhängigkeit von Textilproduktion im Südosten, sage ich jetzt mal, ja, und wenn dann ein Containerschiff im Suezkanal quer steht, dann haben wir plötzlich nichts mehr anzuziehen. Aber auch die umgekehrte Abhängigkeit, ja, es kann doch nicht sein, dass es ist leider so, aber ich denke, es kann doch nicht sein, dass wir nach wie vor Regionen im Süden abhängig machen davon, von unserem Goodwill, ja, ob wir da jetzt bereit sind, einen Auftrag dann zu vergeben und auch wirklich dazu zu stehen, dass wir den vergeben haben oder halt irgendwie kurzfristig stornieren. Es ist natürlich die internationale Verflechtung in der Textilindustrie nichts, was wir jetzt durch diesen Podcast lösen können, aber wir können es mal ansprechen und bewusst machen. Und bewusst machen, was dahinter steckt, welche globalen Wahnsinnstransportwege da dahinter stecken und was, wo, wie passiert. Und dann können wir uns Alternativen überlegen, die nämlich wir als Konsumentinnen jede für sich auch gut umsetzen können. Das wäre so mein Anliegen.
Ja. Insofern ist Bio-Baumwolle tatsächlich schon der konventionellen Baumwolle vorzuziehen, aber man muss halt eben wirklich an seinem Verbrauch arbeiten auch gleichzeitig.
Ja, genau. Und dann nutzt es auch nichts, wenn ich mir jetzt zwar meine Sachen selber nähe, aber jede Woche ein neues Teilchen von meiner Nähmaschine hüpft. Und ja. da muss ich auch schon ein bisschen früher ansetzen, mir überlegen, was brauche ich denn und wie viel brauche ich denn und wie oft brauche ich wirklich was Neues. Gut, jetzt sind wir bei Konsumkritik gelandet.
Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück zur Baumwolle?
ich weiß nicht. Ich habe eine der Fragen, die mich schon ganz lange beschäftigen, nämlich schon vor Gründung des Textilportals war plötzlich, die Frage war plötzlich da, wann haben eigentlich unsere Bauern aufgehört, die Fasern für unsere Kleidung zu produzieren? Ja. Und diese Baumwollfolge jetzt ist eine Teilantwort darauf, nämlich schon sehr, sehr früh, ja, schon im 16. und 17. Jahrhundert, fand sich fast in jedem Haushalt auch ein Textil aus Baumwolle. Egal, ob das jetzt Kleidung oder Vorhang oder Möbelstoffe wurden dann auch sehr gerne aus Baumwolle hergestellt. Also schon im 17. Jahrhundert war Baumwolle da und hat Baumwolle schon eine Industrie oder zuerst Manufakturen begründet, aber dann eine Industrie begründet auch in Europa. Das ist also einfach schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit mit einer ganz krassen Geschichte.
Ja. Die auch ja sehr die Industrie geprägt hat. Man sieht ja in vielen Städten, also in Sachsen oder auch im Elsass oder in rund um Basel, also in diesen alten Zentren, wo Baumwolle verarbeitet wurde, noch diese Fabriken, in denen jetzt meistens irgendwelche Start-up-Firmen oder Coworking-Spaces oder Galerien oder was auch immer drin sind. Also was da, es ist wirklich überragend, wie sich diese Industrie auch innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelt hat. Also als man Ende des 18. Jahrhunderts die Technologie einmal hatte, also das kann man vielleicht auch nochmal erzählen, dass das erste Schritt ist, dass man eine Maschine brauchte, die diese Samenkörner und die Samenhaare voneinander trennt. Also man muss sich das vorstellen, dass in diesen Baumwollkapseln ungefähr 30 Samen sind, von denen jeder so 2.000 bis 7.000 Fasern, also Samenhaare hat, und das muss getrennt werden. Und die entsprechende Maschine wurde 1793 in Europa erfunden, die das entkernt hat und dann natürlich auch kontinuierlich verbessert. Das ist der erste wichtige Schritt. Dann müssen die Fasern kadiert und parallelisiert werden und versponnen werden. Und diese Spinnentechnologie an sich, die ist ja schon Mitte des 18. Jahrhunderts ziemlich weit fortgeschritten gewesen. Also da gab es vollmechanische Spinnmaschinen, die also wo praktisch Menschen nur noch die vollen Spulen wieder gegen leere auswechseln mussten und praktisch den Faden anfangen drumschlingen, damit das dann weitergehen konnte. Aber alles andere lief automatisch. Und das war dann eben Ende des 18. Jahrhunderts auch auf Baumwolle ausgerichtet, dass das versponnen werden konnte. Und wurde dann in riesigen Fabriken gemacht und eben nicht mehr in so kleinen Hausindustrien. Und mit den Webstühlen ist es ähnlich. Also Mitte des 18. Jahrhunderts war die Technologie da ziemlich ausgereift. Und dann stand der Massenproduktion nichts mehr im Wege. Und man muss ja auch noch daran denken, dass ja auch in Europa dafür Menschen ausgebeutet wurden, dass die Weber und Spinner in diesen Fabriken auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen hatten. Und das ging dann eine Weile, bis die alle gewerkschaftlich organisiert waren. Und dann sind diese Fabriken halt auch wieder in den Süden gezogen. Also in Indien war erst der Rohstofflieferant fast ausschließlich. Da gab es dann nur so lokale Industrien. Es war auch schon sehr, sehr langer Zeit, über hunderte von Jahren, auch sehr mit großem Expertentum. Aber als das dann in Europa mit der Ausbeutung nicht mehr so lief, sind die Fabriken dann halt wieder zurückgewandert.
Da, wo man besser Leute ausbeuten kann.
Ja, genau. Und in Nord- und Südamerika genauso. Da gab es dann so eine Wanderungsbewegung, dass die baumwollverarbeitende Industrie in den Nordstaaten war. Und als dann da die Menschen zu gut gewerkschaftlich organisiert waren und vielleicht auch andere Möglichkeiten hatten, andere Erwerbsmöglichkeiten, dann ist das in die armen Gebiete der Südstaaten gewandert. Das ist wirklich Kapitalismus. Der Kapitalismus geht immer dahin, wo die Arbeitskraft am billigsten ist und wo es am wenigsten Widerstand gibt, sie auszubeuten.
Ja, wo man am meisten Profit draus schlagen kann.
Ja, vielleicht müssen wir noch irgendwas finden, um mit einer etwas positiveren Note aus diesem Podcast zu gehen. Enden.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, wenn ich mir wieder das, also dieses, wo kommt's her, was macht man damit und was ist dann am Ende des Lebens von diesem Material? Also, wo kommt's her, haben wir gesagt, Anbau in Ländern des Südens braucht ganz viel Wasser, wird zum großen Teil in Monokulturen angebaut von Menschen, die dann damit nicht viel verdienen. Was passiert dann damit? Es wird versponnen, verwebt, zu Kleidungsstücken gefertigt und was ist dann am Ende des Lebens? Also grundsätzlich wäre ja Baumwolle ein natürliches Produkt, das man dann auch wieder kompostieren könnte.
Ja,
wenn man denn wüsste, mit was das alles behandelt worden ist, welche Farbstoffe da drauf sind, welches, wie es dann ausgerüstet auch noch geworden ist und so weiter.
Ja.
Und meistens werden ja Kleidungsstücke aus Baumwolle auch nicht mit Baumwollfaden genäht, sondern mit Polyestergarnen.
Oder ist es sowieso eine Mischung mit Polyester ganz oft?
Oder ist es sowieso eine Mischung, weil wenn es rein...
Elastan.
Ja, genau, also die Mischgeschichten, also was passiert dann am Ende des Lebens damit? Recycling kommt fähig zum Teil, aber nachdem die Fasern ja von Anfang an so kurz sind, ist das mit dem Recycling, denke ich, auch nicht. Aber da machen wir ja noch eine Folge dazu, was du gesagt hast. Ja. Baumwollrecycling wird es noch eine extra Folge geben. Ja, also im Grunde wäre es ja ein natürliches Produkt, wenn es nicht gemischt würde. Und dann könnte man es ja grundsätzlich auch kompostieren, wenn man selber näht, hat man es vielleicht bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wenn ich selber mir Biobaumwolle-Stoff kaufe und dann auch mit einem Baumwoll- oder Seidenfaden vernähe, dann könnte ich das auch am Ende des Lebens kompostieren oder vielleicht lebensverlängernd weitergeben, wenn das eine gute Qualität hat. Genau, weil mir fällt das mit dem positiven Abschluss so schwer. Weil halt auch ganz viel von diesen T-Shirts, die man halt so billigst kauft, so eine schlechte Qualität haben, dann im Endeffekt, dass das so ein dünnes Material ist, dass es auch extrem schnell Löcher kriegt und eigentlich gar nicht richtig mehr gut weiterverwendbar ist. Und das ist gerade am Ende von so einer Wahnsinnsproduktionskette dann so traurig, so traurig, was da in Energie und Wasser und Menschenleben und was weiß ich was drinnen steckt und dann kriegt man am Ende ein Produkt verkauft um ein paar Euro, das so schleißig ist, also so schlechte Qualität. Also es ist einfach, ich weiß nicht, mir blutet das Herz tatsächlich. Ich mag schon gar keine Baumwollsachen mehr, aber es ist schwierig, du kommst eigentlich dem, also da muss man wirklich schon sehr enthusiastisch sein, dass man sich Alternativen zu Baumwolle sucht und nach Quellen sucht, wo man das herbekommt und so. Also wenn ich an unseren Haushalt denke, es ist die Bettwäsche aus Baumwolle, die Geschirrtücher sind, teilweise Leinen, weil da habe ich eine gute Quelle für so Leinen-Geschirrtücher, aber die Handtücher und auch, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 80-90% unserer ganzen Kleidung ist alles Baumwolle.
Mhm. Ja.
Also Baumwolle ist so omnipräsent, wenn es jetzt eben nicht gerade Polyester ist.
Ja, es lässt sich wirklich kaum ersetzen. Also bei Haushaltswäsche wäre jetzt mein Weg, wenn ich nochmal was bräuchte. Da wir von Omas und so auch ganz viel bekommen haben, ist das nicht der Fall. Aber wenn ich was bräuchte, also mir irgendwas fehlt, dann würde ich tatsächlich Secondhand gucken. Also hier sind die Flohmärkte oder eben auch so Trödlerläden oder auch diese Gebrauchtwarenkaufhäuser. Da gibt es massenweise Bettwäsche, zum Beispiel aus den 60er Jahren, diese Aussteuerbettwäsche, die damals ja in Massen auch verschenkt wurde, weil jedes Mädchen ja irgendwie einen Bettwäschevorrat brauchte, der fürs Leben reicht. Und die sind teilweise überhaupt nicht benutzt, die sind manchmal noch verpackt. Und die Qualität, die Stoffqualität war damals noch viel besser als heute. Also sind total hochwertige Sachen, die nicht benutzt sind und die man wirklich für ein paar Euro bekommt. Und das wäre, also es ist sicherlich nicht was für jeden und ich kann auch verstehen, wenn andere Leute das irgendwie ein bisschen seltsam finden. Aber ich würde tatsächlich Secondhand schauen. Also bei Bettwäsche, Geschirrtüchern, das findet man eigentlich in sehr, sehr guter Qualität für sehr wenig Geld.
Gut. Wir haben jetzt doch noch ein positives Schlusswort gefunden. Was kann ich selber tun, um der unausweichlichen Baumwolle noch ein bisschen was Positives abzugewinnen?
Ja.
Gut, wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch mindestens eine Folge folgen müssen zum Thema Baumwolle historisch, weil wir da einfach so auf Literatur gestoßen sind, Constanze und ich, die so spannend ist, dass wir sie euch nicht vorenthalten können. Und es wird auch wahrscheinlich im Frühsommer dann mal eine Folge geben zu Baumwollrecycling.
Ja, ich freue mich.
Ich mich auch.
Vor lauter Emotion im Gespräch ist mir am Schluss gar nicht eingefallen zu erwähnen, dass wir ja in unseren früheren Faserfolgen über Leinen und Hanf schon Alternativen zum übermäßigen Baumwollkonsum aufgezeigt haben. Mit dem Textilportal möchte ich ja auch genau das fördern. Ich möchte lokale Initiativen und textilproduzierende Betriebe im deutschsprachigen Raum vor den Vorhang holen, bekannter machen und insgesamt durch Information und Aufklärung unsere lokale Textilproduktion fördern. Also wäre auch ein Tipp, dass du dich eben nach Kleidung und Haushaltstextilien aus europäischem Leinen, Hanf oder auch Tencel umschaust, die fair und mit kürzeren Transportwegen produziert werden. Am Textilportal habe ich vor kurzem die Rubrik regional gewachsene Materialien eingeführt, wo du derzeit vorwiegend Garne zum Handarbeiten findest, noch wenig Stoffe. Aber nach und nach werden wir diese Rubrik sicher befüllen. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenk uns deinen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net Podcast 016. Wenn du dort bist, dann abonniere doch auch gleich meinen Newsletter genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Feedback kannst du auch noch auf andere Weise geben, wenn du möchtest, nämlich indem du mir ein bisschen Geld in den Hut wirfst. Die Produktion dieses Podcasts verschlingt ganz schön viel Zeit und jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Damit du nicht lange suchen musst, habe ich den Link zur Spendenseite in die Shownotes gepackt oder du rufst einfach textilportal.net/spenden in einem Browser deiner Wahl auf. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Anja, Antonia, Uschi und Gudrun, die seit der letzten Podcast-Folge einen Beitrag überwiesen haben. Ich freue mich wirklich riesig, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese Möglichkeit nutzen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.